was wird KI nie können? Menschen ersetzen in ihrer Wertung, in ihrer ethischen Einschätzung. Das Ding muss man zähmen, obwohl es per se in seinem Denkmuster gar nicht zähmbar ist, weil es ja Muster erkennt, die wir gar nicht erkennen. Es wäre doch viel besser, wenn ich einen digitalen Zwilling hätte und eine Vorhersage, wie dringend ist das, wie hoch sind die Erfolgsaussichten, wie hoch sind die Komplikationsaussichten, wie ist der Netto-Benefit dieser Prozedur bei den Menschen. Wir können unsere Prozeduren über die KI verkürzen. Wir können Signale lesen, die KI unterstützt sind im Rahmen des Eingriffes, die wir bisher nicht werten konnten.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Schwester Helena Fürst.
Und ich bin Michael Ettlinger. Etwas mehr als 3 Jahre ist es jetzt her, dass ChatGPT auf den Markt gekommen ist. Seither haben sich Anwendungen mit künstlicher Intelligenz rasant verbreitet, sowohl im professionellen Kontext als auch im privaten. Und auch das Bewusstsein für KI ist viel größer geworden, sowohl was die unglaublichen Möglichkeiten betrifft, als auch in Bezug auf die Gefahren, die damit einhergehen können. Ein Bereich, in dem mit KI-Anwendungen viele neue Chancen erschlossen werden könnten, ist die Medizin. Da hört man immer wieder, dass die Diagnostik komplett von KI-Systemen übernommen werden könnte, weil diese viel mehr Wissen verarbeiten kann, weil sie immer neue Erkenntnisse hat, auf die sie zurückgreifen kann und weil sie rund um die Uhr verfügbar ist. Ob das wirklich auch heute schon so ist, ob wir das in den nächsten Jahren erwarten sollten und wie die moderne Medizin KI-Systeme heute schon nutzt, darüber sprechen wir in unserer heutigen Podcast-Folge. Und unser Gast dazu kann uns ganz viel darüber erzählen. Lieber Herr Professor Pyrafellner, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Freut mich. Grüß Gott.
Unser heutiger Gast ist einer der renommiertesten Herzspezialisten Österreichs, Universitätsprofessor Dr. Helmut Pyrafellner. Seit vielen Jahren widmet er sich als Arzt am Ordensklinikum Linz Elisabethinen mit beeindruckender Präzision und gleichzeitig großer Menschlichkeit der Elektrophysiologie und der Weiterentwicklung moderner Therapien bei Herzrhythmusstörungen. In seiner Arbeit verbindet er wissenschaftliche Expertise mit dem Blick für das Wesentliche, nämlich den Menschen hinter der Diagnose. Professor Pyrafellner ist nicht nur klinisch eine Größe, er prägt mit seiner Forschung und seinem Engagement auch internationale Standards und Denkanstöße. Derzeit ist er auch Präsident der European Heart Rhythm Association, also der Europäischen Herzrhythmusgesellschaft. Lieber Herr Dr. Pyrafellner, wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast sind.
Ich mich auch.
Ja, und ich darf Ihnen gleich die erste Frage stellen. Wir wollen ja heute insbesondere über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Kardiologie sprechen. Aber zuerst vielleicht noch ein bisschen ein Blick weiter zurück. Wann haben Sie eigentlich begonnen, sich mit Elektrophysiologie zu beschäftigen und welche Möglichkeiten gab es damals auf diesem Gebiet?
Da geht der Blick weit zurück. Ich habe mich mit Rhythmologie, also mit Rhythmusstörungen des Herzens, erstmalig 1987 beschäftigt. Das heißt, da kommen wir fast auf 40 Jahre. Das war am Ende meines Studiums in Wien, wo ich eine Möglichkeit bekommen habe für ein Forschungsstipendium über Langzeit-Elektrokardiographie. Und zwar in der Postinfarktphase nach einem Herzinfarkt. Weil man gesehen hat, dass das relevant ist, dass Menschen Rhythmusstörungen entwickeln können und sogar daran versterben können. Das war 1987 und dann war ich an der Uniklinik in Wien 88 als Forschungsstipendiat tätig und war damit schon in Verbindung mit Kardiologie und mit Forschung und mit Klinik, sodass das eigentlich ein Beginn war, der mich schon damals sehr geprägt hat und mir die Schiene gelegt hat für die Elisabethinen, wo ich seit erst im Jänner 89 bin und wo ich das alles habe entwickeln können und dürfen, was ich heute vor mir habe. Wenn ich überlege, was wir damals gehabt haben, das war ganz einfach. Wir hatten die ersten Ultraschallgeräte am Herzen, wo man sehen konnte, mehr hören konnte, als man bisher mit dem Stethoskop machen konnte. Man hatte das EKG, man hatte die Anamnese, das Vorgeschichte und das Befragen des Patienten genauso, wie es immer schon war. Und dann stand man schon ziemlich an. In Entwicklung war das Magnetresonanztomogramm, die Magnetresonanztomographie, damals schon, aber noch nicht angewandt. Und einiges sind die grafische Methoden, die wir auch heute noch haben. Was wir noch nicht hatten, war eine Handhabe, wie wir Rhythmusstörungen im Herzen letztlich sinnvoll abklären und behandeln können. Das war so mehr oder weniger am Beginn und war in Deutschland sehr weit fortgeschritten. Und da habe ich dann gleich 1989 und 90 war ich dann in Deutschland, einen Aufenthalt gehabt in Münster. Und dort habe ich erstmalig elektrische Signale im Herzen selber ableiten können. Das war vor 35, 36 Jahren. Ja.
Lange Zeit.
Heutzutage ist ja die KI in aller Munde und viele von uns nutzen Tools wie ChatGPT und andere. Wann sind Sie zum ersten Mal in Berührung mit KI gekommen?
Wahrscheinlich unbewusst schon relativ früh, vor einigen Jahren, weil ja schon vieles auf KI gelaufen ist, wo wir gar nicht gewusst haben, dass das auf KI läuft. Selber hat mich sehr geprägt ChatGPT, sehr geprägt, weil ich nicht gewusst habe, wie mächtig dieses Instrument sein kann. Auf der anderen Seite natürlich auch keine Ahnung hatte, wie man das verwendet, wie man damit umgeht. Und ich lerne da jeden Tag noch dazu. Wo ist es super? Super ist es, wenn es um Abfrage von bereits bestehendem Wissen geht. Da kann das extrem schnell zusammenfassen. Da ist das so schnell, wie man sich das kaum vorstellen kann. Das ist gut. Wo ist es weniger gut? Dort, wo zu wenig Wissen da ist und zu wenig Daten gefüttert sind, so dass es Rückschlüsse ziehen muss, ohne einen großen Datensatz im Hintergrund zu haben, zu wenig Futter hat, um das Essen zu bereiten, dann ist es gefährlich, weil es auf Ideen kommen kann, die weit weg sind von der Realität. Dort muss man aufpassen. Was wird KI nie können? Menschen ersetzen in ihrer Wertung, in ihrer ethischen Einschätzung, in ihrem Mitgefühl. Das wird es nie können. Es kann es nachahmen, da bin ich überzeugt, aber so wirklich wird es das nicht können und das ist auch nicht die Aufgabe von dieser KI. Das dürfen wir auch der KI nicht überlassen, aus meiner Sicht. Aber es ist faszinierend, was man damit kann, wenn man eine bestimmte Idee von etwas hat und Hilfe braucht. Dann ist es faszinierend.
Sie haben jetzt angesprochen, ChatGPT, da geht mir ja so vor, dass man was promptet, also dass man eine Frage stellt, ein bisschen ausformuliert, ein bisschen ausführlicher, damit man dann eine sinnvolle Antwort bekommt. Und andererseits haben Sie gesagt, oft haben wir es wahrscheinlich in der Vergangenheit oder auch jetzt gar nicht mitbekommen, dass KI im Hintergrund läuft. Wie ist das jetzt in medizinischen Anwendungen? Also wenn man insbesondere auf die Kardiologie schaut, ist es da eher das eine, wo man promptet und dann eine konkrete Antwort erwartet oder laufen die Systeme eher im Hintergrund unterstützend sowieso mit?
Ich glaube, die Hintergrundunterstützung ist ohnehin da. Ich zum Beispiel bei der Auswertung von Signalen durch ein Gerät, wo es etwas einordnet. Man nimmt ein Signal auf, zum Beispiel mit einem Schrittmacher oder mit einem Loop-Recorder und der muss das einordnen, sortieren und in eine Tabelle rücken. Das wird alles schon unterstützt mit KI. Das ist alles schon, das läuft im Hintergrund mit. Da ist das längst da. Was aber dazugekommen ist, ist, dass man, und das ist vielleicht das Faszinierende an der KI, da werden wir vielleicht noch mehr in die Tiefe gehen, dass man aus dem, was man hat, versuchen kann, was vorherzusagen. Die Vorhersage, die wir haben in der Medizin, ist im Grunde genommen ein Problem. Wenn es Dinge gibt in den letzten 35 Jahren, wo ich zurückschaue und mir denke, was haben wir alles erreicht, dann fallen mir immer wieder Dinge ein, wo wir nicht viel weitergekommen sind, wo wir stehen geblieben sind. Ein Thema, wo wir stehen geblieben sind, ist die Voraussage, die Vorhersage, Prädiktion heißt das auf Fachmännisch, zum Beispiel von Ereignissen, die kommen könnten. Zum Beispiel die Vorhersage des plötzlichen Herztods. Wie kann ich mich verbessern, sodass ich Menschen früher erkenne, die gefährdet sind, einmal einen plötzlichen Herztod zu entwickeln? Und da sind wir schlecht. Das haben wir nicht gelernt. Das können wir nicht. Das heißt, mit dem, was wir haben, wie groß, wie schwer sind sie, welche Vorgeschichte haben sie ein paar Grunderkrankungen, die das Risiko erhöhen, können wir für ein Kollektiv ganz gut festlegen, wie hoch das Risiko ist. Mhm. Das können wir. Also wenn wir 100 Leute vor uns haben, dann finden wir 20 heraus, wo wir sagen, 20 von euch werden einen Infarkt bekommen, einen Zucker entwickeln, hohen Blutdruck entwickeln, werden Herzschwäche entwickeln, werden vielleicht mal am plötzlichen Herztod sterben müssen. Wer die 20 sind unter den 100, das wissen wir nicht. Mhm. Wir können 20 zahlenmäßig herausfiltern und sagen, 20 werden 10. Damit können wir schon sagen, für 80 wird es wahrscheinlich gar nicht viel Sinn haben, wenn wir da so viel hineinbuttern an Medizin, die werden ja nichts kriegen. Aber wer die 80 sind und wer die 20 sind, das wissen wir nicht. Und die individuelle Prädiktion, das ist KI. Mhm. Das wird KI ermöglichen, hoffe ich.
Und das kann man jetzt auch nicht sagen mit den ganzen Voruntersuchungen, Diagnosen.
Leider nicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, damit es fassbarer wird. Wir haben ein großes Problem bei Menschen, die einen Infarkt gehabt haben und eine eingeschränkte Pumpleistung haben. Warum? Weil ein Teil dieser Menschen, die eine eingeschränkte Pumpleistung haben, nach dem Infarkt ein Risiko haben, dass sie bösartige Rhythmusstörungen entwickeln und damit plötzlicher Herztod umfallen könnten und sterben. Jetzt haben wir Studien gemacht vor 25 Jahren, die gesagt haben, wer eine Auswurfleistung unter einem bestimmten Wert hat, das wäre 35% Auswurfleistung, heißt das, der braucht einen Defi, weil der hat ein erhöhtes Risiko. Damit geben wir aktuell mit der verbesserten Behandlung, die wir haben mit Medikamenten, ungefähr 95 von denen umsonst einen Defibrillator, weil das nicht mehr stimmt. Weil die Rate des plötzlichen Herztodes so gesunken ist, dass das einfach nicht mehr stimmt. Und wir wissen nicht, wer die 5 sind und wir wissen auch nicht, wer die 95 sind, aber wir wissen, dass wir viel zu vielen einen Defibrillator geben, den sie niemals brauchen werden in ihrem Leben. Und dieser Defibrillator ist kostenintensiv, der muss ja ersetzt werden, der hat Komplikationen über seine Sonden, der kann alles Mögliche machen, ohne dass er irgendwann mal einen Nutzen gemacht hat. Das heißt, das Problem, was wir haben, ist die individuelle Risikoprädiktion. Sie, du bist der, die das kriegt. Da möchte ich weiterkommen. Das wäre super, wenn wir da in den nächsten 10 Jahren das auf das Individuum festlegen könnten. Das wäre schön.
Und da hoffen Sie, dass die KI Sie unterstützt oder da einen Weg bahnt.
Ja.
Da muss man aber die KI mit den Daten von diesem individuellen Menschen füttern.
Genau,
oder?
Das nennt man dann Digital Twin. Wir müssen sozusagen sie digitalisieren, medizinisch aufdröseln auf ihre Daten, möglichst viele füttern. Und was die KI dann kann, ohne dass wir das wirklich verstehen, was die da macht, die arbeitet mit Mustern, mit Pattern Recognition heißt das, ist, die sucht da was raus und findet da was, was wir mit unseren Methoden nicht finden. Und sagt dann über das, das Risiko ist höher. Und wenn man das validiert, das heißt, man muss Daten füttern, man muss zuerst mal schauen, intern die Daten, die man hat, muss sie dann mit anderen Gruppen vergleichen. Und wenn man diese Methoden anfertigt und anwendet, die dann die KI braucht, damit sie eine verlässliche KI ist, dann kommt man diese Schritte weiter, die man alleine nicht schafft. Die schafft man nicht, indem man noch mehr vom Gleichen macht, was wir heute machen.
Das heißt, die Untersuchungen oder so, die werden nicht anders oder nicht gravierend anders, auch wenn man KI einsetzt, sondern die Auswertungsmöglichkeiten werden ganz anders.
Wir füttern die Datensätze des Magnetresonanztomogramms, des Echos, des EKGs dorthin. Und das zerlegt diese Datensätze auf eine Art und Weise, wie wir das nicht können und verbindet Datensätze untereinander, wie wir das nicht können. Das hat keine Idee von etwas, sondern das verbindet Muster. ohne ein bestimmtes Ziel erreichen zu wollen und erreicht Ziele, die wir nicht erreichen können. Das heißt, da sind wir in unserem Denken zu beschränkt und mathematisch gibt es viel mehr Möglichkeiten, als wir uns ausdenken und diese mathematischen Möglichkeiten werden durchgespielt.
Sie haben vorhin gesagt, dass es eben, dass die KI präzise arbeiten kann. Sie kann auch unpräzise oder unspezifisch arbeiten. Also da gibt es auch Gefahren, oder genau, nicht? Gerade wenn es unser Denken übersteigt.
Sie kann über eine falsche Richtung noch mehr Blödsinn erzeugen, als wir erzeugt haben. Natürlich, das kann sich auch aufschaukeln im Negativen. Das heißt, wenn wir zu wenig Daten liefern und dann auf diesen Daten vertrauen, dann haben wir ein Riesenproblem damit. Das heißt, die unkritische Testung und Auswertung führt auch zu unkritischen Resultaten, die dann ganz böse sein können. Die können vernichtend sein eigentlich. Das heißt, das muss man zähmen. Das Ding muss man zähmen, obwohl es per se in seinem Denkmuster gar nicht zähmbar ist, weil es ja Muster erkennt, die wir gar nicht erkennen. Aber man muss die Auswirkungen, das Füttern, das Validieren, nennt man das, muss man streng wissenschaftlich durchführen, sonst kommt man nicht dorthin, wo man hin will. Und die Gefahr ist immer der Missbrauch.
Das heißt aber, so wie Sie es auch schon angemerkt haben, der Mensch verliert seine Berechtigung jetzt unter Anführungszeichen auch in der Medizin nicht, im Sinne auch der Diagnose, um das, was die KI auswirft, zu bewerten, nochmal zu schauen, passt das wirklich auf den jeweiligen Menschen, der da jetzt gerade vor mir sitzt, oder ist das möglicherweise kompletter Blödsinn?
Genau. Und daher dürfen wir niemals zulassen, dass die KI uns auch überstimmen kann. Sozusagen, wenn sich, so wie beim Zauberlehrling, ja, wenn sich diese Besen selbstständig machen, dann haben wir verloren.
Aus dem könnte man jetzt auch so eine apokalyptische Szene, die wir formen, die wir vielleicht aus Filmen kennen, also die quasi die Technik, die den Menschen dann beherrscht und nicht der Mensch, der die Technik beherrscht, weil eben, wie Sie gesagt haben, da so viele Möglichkeiten sind. Ich glaube, jede und jede von uns kennt auch Menschen, die sehr kritisch sind gegenüber KI, die eben genau solche Horrorszenarien fürchten. Was würden Sie denen sagen?
Dass sie im Prinzip recht haben, aber dass es keinen Sinn hat, die KI per se zu verwerfen, das ist gelaufen, das ist vorbei. Der Kampf um die KI oder die Frage, brauchen wir das oder nicht, oder wird sich das durchsetzen oder nicht, ist vorbei. Die Frage ist eher, wie geht man mit ihr um? Das Ja oder Nein, ob ich es verwende oder nicht, das spielt keine Rolle mehr, wenn Sie mich fragen. Das ist vorbei. Das heißt, wir müssen längst mit der KI leben, aber versuchen sie dort einzugrenzen, wo sie eingegrenzt werden muss, obwohl wir ihrer gar nicht mächtig sind, sozusagen in dem, was sie leistet. Das ist das Spannende. Ja? Wir grenzen keine uns unterlegenen Dinge ein, sondern Dinge, die uns weit überlegen ist. Und wir müssen da den Zaun ziehen. Das hat sehr viel mit Verantwortungsbewusstsein, mit Ethik zu tun. Das hat sehr viel mit einer Grundfrage, mit Sinnfragen zu tun. Wo wollen wir hin? Was wollen wir? Das ist der Punkt, glaube ich. Und wenn der Punkt in der Medizin immer der ist, dass am Ende der Patient im Mittelpunkt ist und das alles für einen Patienten ist und nicht für den, der draußen einen Vorteil zieht, in welcher Hinsicht auch immer, dann ist das eine Richtschnur, an der man arbeiten muss.
Der Mensch im Zentrum.
Ja.
Der Mensch im Zentrum, das führt mich zu was zurück, was Sie vorhin erwähnt haben, nämlich den digitalen Zwilling, ja, also der Digital Twin auf Englisch, der uns ja oder der KI auch ermöglichen soll, noch individueller, noch spezifischer auf die jeweilige Person auch einzugehen. Wie weit ist man da schon, beziehungsweise was sind vielleicht auch die Bedenken, was so einen digitalen Zwilling in der Medizin betrifft?
Ich glaube, dass man schon weit ist in der individuellen Behandlung, die auf KI gestützt ist. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass ich ganz, ganz banal, wir haben hier im Haus, weil wir ein großes Zentrum sind für Elektrophysiologie, auch eine längere Wartezeit. Mehrere Monate, viele Monate manchmal. Die Warteliste, die wir haben, haben wir bewusst, und das passt perfekt, unabhängig von irgendwelcher Versicherungsklasse gesetzt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Die Warteliste kommt auf das, wer früher dran ist, hat halt mehr Chance, dass er dann auch früher dran kommt. Und wenn einer erst in 5 Monaten erscheinen wird, hat er auch einen 5 Monate später eingetragenen Termin. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Medizinisch macht das nicht viel Sinn. Das ist zwar demokratisch, aber es ist völlig unmedizinisch. Muss ich mal ganz offen sagen, das ist Blödsinn. Eine Warteliste zu machen, rein nur auf der Wartezeit dessen, der schon auf der Warteliste ist, ist Schwachsinn. Natürlich haben wir auch Dringlichkeitslisten. Das ist schon klar, so dumm sind wir nicht. Aber es wäre doch viel besser, wenn ich einen digitalen Zwilling hätte und eine Vorhersage, wie dringend ist das, wie hoch sind die Erfolgsaussichten, wie hoch sind die Komplikationsaussichten, wie ist der Netto-Benefit dieser Prozedur bei den Menschen. Und dann reich sie nach dem.
Das wäre 100-mal gescheiter. Und dieser Zwilling wird was alles beinhalten?
Der würde eine Bildgebung, EKGs, all das beinhalten, was ich zum Beispiel, nehmen wir am Vorhofflimmern her, habe an Diagnostik. Und dann sagt er mir, da ist wenig drinnen. Aus dem, was wir da sehen, wird die Prozedur weniger vollkommen. Dann würde er erst einmal das mit der Patientin, den Patienten besprechen. Und zweitens wird er wohl kaum noch vorne gereiht werden. Ein anderer, der eine Herzschwäche entwickelt, dauernd im Krankenhaus sein muss, der wird viel mehr Nutzen haben und der gehört dann auch vorgezogen. Wir haben solche Vorziellisten, aber die Vorziellisten könnte man viel besser machen mit KI, glaube ich. Wir sind nicht dumm. Natürlich sehen wir das auch. Aber ich glaube, das wäre viel besser. Eine Warteliste nach zu erwartetem Erfolg letztlich.
Aber das heißt auch, dass dieser digitale Zwilling die Diagnosen, die ganze Vorgeschichte von unterschiedlichsten Fachrichtungen beinhalten wird, genau. Vom Hausarzt, von...
Genau, und das macht er in eine Analyse, das geht bis zur Genetik, Biomarker, was auch immer dann noch hineinfließen kann in Zukunft. Und aus dem heraus eine korrekte Prädiktion, Vorhersage, das macht Sinn, das macht großen Sinn, das gehört gleich gemacht oder das macht wenig Sinn. Überlegt euch das überhaupt, ob das gescheit ist, redet mit dem Patienten noch einmal, da schaut nicht viel heraus. Mhm. Und wenn man das auf eine KI-gestützte, objektive Basis setzen kann, die gezeigt hat, dass das objektiv ist, dann wäre das viel besser. Wir könnten unsere Ressourcen viel sinnvoller nutzen, als wir das jetzt machen. Denn das Argument verstehe ich. Ich verstehe das, sondern wenn er sagt, ich warte auf mein Knie jetzt 2 Jahre, jetzt möchte ich endlich dran kommen, das verstehe ich. Aber es gibt viele Prozeduren, da wäre es viel besser, wenn man da noch mehr gräbt, was ist drinnen mit dieser Methode, wie sinnvoll setze ich das ein für den Menschen. Letztlich ist es für den Patienten der ganze Aufwand, nicht für uns. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht gut.
Kann und soll die KI auch, ich sage jetzt mal, Emotionen mit einbeziehen? Ich glaube, wir kennen das alle von Patienten. Es gibt Patienten mit der gleichen Diagnose. Jemand nimmt das relativ locker und sagt, ja, wird schon, passt schon. Und jemand anderes erlebt das als wahnsinnig psychisch belastend. Wenn man jetzt ja nur auf körperliche Faktoren geht und eine Reihung von dem ausgeht, von der, wie Sie gesagt haben, die Diagnose, die Marker und was man alles hat, kann die KI diese, sag ich mal, psychische Belastung, die eben sehr individuell ist, auch berücksichtigen? Weil das kann ja eine Reihung auch beeinflussen.
Ja, ja. Wir können zum Beispiel, da spreche ich Sie gleich mal direkt an, wir können Face Recognition machen. Das heißt, wir können, das kann die KI längst, aus einem Gesicht, aus Ihrem Gesicht, Schwester Helena, sehen, wie Sie sich heute fühlen. Und zwar relativ gut. Ob Sie belastet sind, ob Sie einen hohen Blutdruck haben, wie hoch Ihr Puls ist, kann das alles sehen. Schnell, in einem Blick. Und aus dem letztlich schon auch Schlüsse ziehen, wie hoch ihr Druck ist für diese Therapie. Das kann man, wenn man will, einsetzen. Natürlich kann man das auch in vielen Dingen zur Überwachung einsetzen, die autoritäre Regime extrem nützen würden und auch schon tun. Aber das ist eine Idee. Natürlich kann man das. Ich möchte es aber ein bisschen weiter fassen, was Sie gesagt haben. Das bringt mich auf eine andere Idee. Das Faszinierendste, was ich mir wünschen würde, eines der wichtigsten Dinge, die ich gerne hätte, auf meiner Wunschliste für die KI, ist Verhaltensänderung des Menschen zu unterstützen. Nicht so, wie die KI uns optimiert für ihr Ziel, dass wir mehr kaufen, mehr was auch immer. Das meine ich nicht. Ich meine Verhaltensänderung aufgrund von bestimmten Vorgaben, die Medizin vorgibt, zum Beispiel. Wenn Sie übergewichtig sind, zu wenig Sport machen, sich schlecht ernähren, einen zu sesshaften Lebensstil haben, dann sagen Ihnen wir alle, ich auch, was Sie zu tun haben. Die Verhaltensänderung ist ein ungelöstes Problem. Sind wir uns ehrlich? Völlig ungelöst. Ja? Das heißt, wir haben das, wir schreiben das brav hinein, wir können das kopieren und in den Brief hineinschreiben. Das ist völlig. Was machen wir mit dem? Wir würden eine KI, die hätte ich gerne, die auf mich eingeht und sozusagen mein Personal Assistant wird, auf mich eingehend mit klar definierten Zielen, die vorgegeben sind, medizinisch. Es macht Sinn, wenn du dreimal in der Woche Sport machst. Ich schreibe mir alles auf, was du machst in dieser sportlichen Zeit, wie deine Intensität ist, wie können wir das mit der Ernährung, wenn du das und das isst, ich weiß ja, was du isst, ich schaue mir an, machst einen Personal Assistant, der mich hinbringt zu einer nachhaltigen, über Jahre erfolgenden Verhaltensänderung. Behavioral Change, so nennt man das im Englischen. Das wäre faszinierend. Das wäre faszinierend. Das haben wir überhaupt nicht. Wir haben gute Ratschläge. Ja. Gehen Sie auf Kur. Gehen Sie auf Kur und schauen Sie Ihren Patienten ein Jahr später an. Der sagt Ihnen im ersten Jahr, nach der Kur habe ich 5 Kilo weniger gehabt und nach dem ersten Jahr hat er möglicherweise 10 Kilo mehr.
Ja.
Das heißt, es geht nicht. Es ist nicht sustainable, es hält nicht an. Und da brauchen wir Unterstützung. Und die Medizin, in welcher Form auch immer, wird das alleine nicht schaffen. Das wird's nicht, weil wir zu wenig Personal haben, zu wenig. Wir werden das überlagern müssen, auslagern müssen auf Geräte, wie auch immer, die uns dann sagen, KI unterstützt. Schau, das sind die Ziele, auf die haben wir uns geeinigt. Machen wir. Mehr Sport, weniger Gewicht, mehr Bewegung. Und jetzt setzen wir das Tag für Tag um. Auf dich gerichtet, auf dich zentriert. Weil du gerne das und das isst, das und das magst, das und das nicht magst, machen wir jetzt einen Plan für dich. Und dann adaptieren wir jede Woche, was auch immer. Und da sehe ich auch, wie es dir geht. Da weiß ich, was du im Kopf hast, was du in der Seele hast, sozusagen ein bisschen mehr. Nicht alles, aber doch. Und dann kann ich vielleicht weiterkommen.
Also Personal Trainer, mehr oder weniger elektronische, gibt's ja schon jede Menge,
ja,
am Smartphone oder, ja, in verschiedenen Apps und mit diversen Tools, die man so am, ja, Körper trägt, mit Ringen und Uhren ja, begleitet. Da ist jetzt nur, also wenn man das noch mit medizinischem Wissen und medizinischer Diagnose sozusagen unterfüttern würde, wäre da die Richtung schon richtig wahrscheinlich, oder?
Aber auch das gehört wieder validiert, getestet, ob das auch das bringt. Das klingt alles so schön und dann sagt jeder, das machen wir. Ja, super. Kaufen wir uns neuen, was auch immer, neues iPhone, neues Mobil und da ist das schon drauf und bla bla bla. Nein, das gehört medizinisch validiert, ob das auch wirklich bringt.
Und haben Sie schon Zugang zu, also ich trage zum Beispiel so eine Smartwatch, hätten Sie da Zugang zu den Daten, die ich da aufzeichne, so das ganze Jahr über? Oder wäre das sinnvoll, diese Daten auch der Medizin zur Verfügung zu stellen?
Das ist eine der Fragen. Wie weit gehen wir da mit der Überlassung von Daten? Wie weit wollen Sie das? Wie weit brauchen wir das? Oder brauchen wir eigentlich als behandelnde Ärzte nur Ihr Gewicht, Ihren Blutdruck? Und wie Sie das dann hinkriegen, machen Sie mit Ihrem eigenen aus. Ich muss nicht den Menschen komplett ausleuchten jeden Tag als Arzt. Ich bin nicht so neugierig, das quält mich nicht. Mhm. Aber ich würde gerne Resultate sehen. Mhm. Ja. Weniger Gewicht, mehr Sport, weniger Blutdruck. Das würde ich schon sehen. Das würde ich mir schon wünschen zu überprüfen, dass Patienten das schicken. Aber ich muss nicht so tief in die Seele hineingraben. Mhm. Das ist nicht mein Job.
Aber den digitalen Zwilling würde das schon anreichern, ja, oder, wenn, ja, man das zur Verfügung,
ja,
stellt.
Ja, ja, ja.
Mhm. Kann denn so ein digitaler Zwilling auch Interventionen quasi verhindern? Also körperliche Untersuchungen, die dann nicht mehr nötig sind, wenn,
ja,
man den hat?
Ja, ja, klar. Wir wissen schon, wenn wir das Verhalten ändern, ändern sich auch die Erkrankungen. Mhm. Das soll ja das Ziel sein. Weniger Krankenhausaufenthalte, weniger Interventionen. Habe ich weniger Kranzgefäßprobleme, habe weniger Rhythmusstörungen in meinem Fach, habe weniger hohen Blutdruck, daher brauche ich dann auch weniger medizinische Versorgung. Das sollte schon auch ein Ziel sein, natürlich.
Oder ich meine, mehr kann man anhand von dem Zwilling Sachen rauslesen, ohne dass man den Patienten dann wieder, sag jetzt mal, katheterisieren muss oder so, oder nicht primär?
Sollte möglich sein, sollte möglich sein. Da gibt es noch viel Raum. Das sind, was wir da jetzt besprechen, sind Zukunftsprojektionen. Wie man es dann in der täglichen Praxis einsetzt, das wissen wir noch zu wenig, ehrlicherweise. Aber ich glaube, dass es so laufen könnte und Und ich denke, dass das was Positives ist für den Einsatz der KI. Wichtig ist überprüfbar, wichtig ist auch eine bestimmte Intimität des Patienten, ein Datenschutz, der gewährleistet ist, auch Sicherheit der Daten, dass sie nicht irgendwo abgesaugt werden können irgendwo. Das wird schon ein großes Thema sein. Dass sie nicht von wem abgesaugt werden, der dann genau weiß, auf was ich wieder reagiere, wenn er mir das anbietet als ja, genau.
Die Gefahr besteht natürlich.
Ja. Genau.
Die Schwester Helena hat es ja in ihrer Vorstellung schon gesagt, Sie sind gerade Präsident der Europäischen Herzrhythmusgesellschaft. Und wenn man so aus dieser Perspektive in die Zukunft blickt, wo sind denn gerade die europaweiten oder vielleicht auch weltweit die spannenden Ansätze in der Rhythmologie, vielleicht auch in Kombination mit künstlicher Intelligenz? Gibt es da was wirklich brandneues, aktuelles, was kommen wird aus Ihrer Sicht?
Ich würde mal sagen, en gros und en détail gibt es interessante Sachen. En gros. Wie schaffen wir es, dass wir die Ungleichheit der Versorgung, die in Europa herrscht, gleicher machen, gerechter machen? Wir haben ein extremes Gefälle. Zum Beispiel in der Kardiologie oder in der Rhythmologie sind gut aufgestellt die westlichen Teile Europas, die nördlichen Teile Europas. Im Süden kommt schon ein bisschen mehr Variabilität hinein und Heterogenität. Und im Osten haben wir halt einen Bereich, der unterversorgt ist. Wie schaffen wir das, dass wir mit Prozeduren, die einfacher werden, schneller werden, auch billiger werden und dann mehreren Menschen zugänglich sind, die sie es bisher noch nicht hatten? Das ist ein Riesenauftrag. Der ist politisch natürlich, aber der ist auch medizinisch zu nehmen. Wie können wir Geräte schaffen, die billig sind dorthin und dort auch angewendet werden können und nicht nur Hightech, die extrem teuer ist? Das ist ein großes Thema en gros, würde ich mal sagen. En Detail, klar, wir können unsere Prozeduren über die KI verkürzen. Wir können Signale lesen, die KI unterstützt sind im Rahmen des Eingriffes, die wir bisher nicht werten konnten, was ich damit tue, und können dadurch unsere Eingriffe besser machen und effizienter machen. Und das sollte natürlich auch allen zugutekommen. Da spielt sich sicher auch viel ab in weltweit, aber natürlich auch in Europa selbst. Also das fällt mir dazu ungefähr mal ein.
In dieser Weiterentwicklung spielt ja auch die Ausbildung von jungen Ärztinnen und Ärzten eine Rolle. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass auch da die KI mitspielt, mit sogenannten Avataren. Ja. Können Sie uns dazu ein bisschen was mehr erklären?
Ja, zum Beispiel, da wird es interessant wieder. Die Frau in der Medizin nimmt immer mehr zu, Gott sei Dank. Wir haben in der Kardiologie im Grunde genommen schon 50-50 erreicht. Es gibt aber die klassischen Untergruppen in der Kardiologie, das sind die, wo man viel Durchleuchtung gebraucht hat früher, viel Strahlung. Das sind die Kranzgefäßdehnungen im Infarkt, das sind meine rhythmologischen Eingriffe, das sind Klappeneingriffe. Da haben sich Frauen zurückgehalten, weil sie gesagt haben, okay, mit Strahlung und mit Schwangerschaft, das ist nicht ganz meins. Da will ich nicht hinein. Das ist jetzt über die neuen 3D-Ortungssysteme, die wir haben, und über solche Methoden, die auch zusätzlich verkürzen, ein ganz anderes Bild, und dadurch können wir auch die Frauen viel mehr hineinbeziehen, und der Anteil, der früher bei 10% war, ist inzwischen bei 30%, die solche Eingriffe machen. 30-40% geht das jetzt hoch, die solche Eingriffe machen. Das heißt, das ist eine direkte Auswirkung auch dieser verbesserten Eingriffe, der sichereren Eingriffe auch für den, der das macht. Und dadurch sind auch die Frauen viel mehr jetzt dabei.
Und wir haben auch gehört schon, dass es Studien gibt über im Einsatz von KI in der Medizin. Was ist besser? Also ist die KI besser oder ist der menschliche Arzt besser in der Diagnose beispielsweise? Und da gibt es eine Studie, die besagt, weder die KI noch der Mensch schneiden perfekt ab. Am besten ist es, wenn man die beiden kombiniert, also den Menschen mit KI-Unterstützung. Wird das in der Ausbildung auch schon berücksichtigt heutzutage?
Wir fangen an, diese KI-Module immer mehr einzubauen. Es gibt zum Beispiel eine Prüfung, ein Examen, ein europäisches, und in dieser Prüfung wird die KI eingebaut, sodass man da schon viel mehr drüber lernen muss, wie die Anwendungen sind. Und da kommen auch nochmal die Avatare ins Spiel zum Beispiel. Wir arbeiten auch inzwischen viel mehr an Simulatoren. Das heißt, viele Eingriffe, die man sonst am Tisch machen muss und bei Arbeitszeiten, die heute viel kürzer sind als früher, auch viel schwieriger sind, dass man die Zahl erreicht, kann man heute am Simulator machen. Und die Simulatoren werden auch durch Avatare unterstützt, die mit einem reden, die einem sozusagen ein Gegenüber geben. Und auch das ist eine große Sache, die da entwickelt wird. Also in Zukunft, das Verhältnis Mensch und künstliche Intelligenz, es wird immer eine Mischung sein müssen. Ich glaube, wir müssen davon abgehen, dass wir etwas besser können als die KI, was Diagnostik, Einordnung, Differentialdiagnosen betrifft. Ich glaube, da sind wir schlechter. Also ich glaube, da müssen wir der KI, wenn sie gut getestet ist, das Feld überlassen. Das Spannende ist dann die Anwendung. Was machen wir daraus? Wem kommt es zugute? Wie gehen wir mit den Ressourcen um? Da ist der Mensch gefordert. Da geht es um Verteilungsgerechtigkeit und natürlich auch um ethische Fragen. Hat es noch Sinn? Hat es noch keinen Sinn? Das heißt, da dürfen wir nicht die Hände davon lassen. Das ist unseres. Aber zu meinen, ich muss die KI noch in einer Auswertung übertreffen, da überschätzt man sich maßlos als Mensch, glaube ich. Das ist sinnlos. Also wenn Sie einen Radiologen, ich nehme mal einen her, der sagt, ich kann das CT viel besser lesen als die KI, würde ich sagen, das bezweifle ich, weil die KI kann 2 Millionen, 10 Millionen CTs gefüttert bekommen und auswerten. Ein Mensch schafft in seinem Leben ein paar Tausend oder 10.000. Das heißt, das ist, da würde man sich überschätzen als Mensch. Mhm. Das können wir nicht. Wir haben nicht das Gehirn, was die KI uns vorrechnet.
Vielen Dank, das ist sehr spannend, dass Sie uns so einen Einblick geben. Langsam müssen wir leider schon zum Schluss kommen und ich möchte die Abschlussfrage stellen, die wir all unseren Gästen stellen. Und zwar möchte ich Sie fragen, was inspiriert Sie in Ihrem Leben?
Mehrere Dinge. In der Medizin nach wie vor dasselbe, ich erwähne es oft im Gespräch mit Freunden, ich kann wem helfen. Ich stehe auf in der Früh und weiß, ich kann das Leben eines Menschen leichter machen. Das ist eine perfekte Inspiration. Perfekt. Ich liebe diesen Gedanken, den ich dann auch leben kann, weil er mir so viel Sinn im Leben gibt als Arzt. Das ist für mich eine große, große Inspiration, dass ich sage heute viel mehr den Patienten als früher, wenn sie mich was fragen, es geht nicht um mich, es geht um sie. Sie haben oft, Patienten kommen mit den ganzen Sorgen und wollen das auf mich hinprojizieren. Ich sage, nein, ich bin für sie da. Sie, nicht sie für mich, ich bin für sie da und ich muss das Beste machen. Dieses Zugewandtsein an einem anderen Menschen und alles das, was man an Talenten, in meinem Fall bin ich dem Herrgott sehr dankbar für viele Talente, bekommen hat, weiterzugeben, ist eine große Inspiration.
Herzlichen Dank für Ihre Zeit und für diese spannenden Einblicke in die neuen Entwicklungen der Medizin oder der Kardiologie insbesondere. Danke, Herr Professor Pyrofellner.
Dankeschön.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.